Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser Predigttext befindet sich während der zweiten Missionsreise von Paulus. Und wir hatten schon das letzte Mal von seiner Zeit in Philippi gehört. Da war ja auch die Situation, wo er gemeinsam mit Silas im Gefängnis war, wo er eigentlich befreit worden ist, aber doch im Gefängnis geblieben ist und der Kerkermeister dadurch zum Glauben kam. Nach Philippi ist er dann gemeinsam mit Silas weiter nach Thessalonich gezogen, wo es relativ schnell zu einer Aufruhr kam. Und deswegen mussten sie da auch ziemlich schnell wieder weitergehen und sind dann als nächstes nach Beröa gekommen. Und von Beröa ist so ein interessanter Vers, wo ich immer fasziniert bin, was es wohl für eine Gemeinde mit noch so jungen Christen war, weil es dann heißt von ihnen, die sind aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Ja, eine recht schöne Eigenschaft. Und eben dort sind sie dann verblieben, aber kurz danach wird uns dann wieder davon berichtet, wie eben eifersüchtige Juden, die in Thessalonich schon diese Aufruhr begonnen haben, wie die dann eben auch nach Berea gezogen sind und auch dort das ganze Volk aufstachelten eben gegen Paulus und gegen sein Evangelium. Und als die Brüder das dort mitbekommen haben, haben sie zu Paulus gesagt, hey Paulus, komm uns schnell weiter, nicht, dass dir wieder was Ähnliches passiert, dass sie dich steinigen oder sonst was mit dir machen. Du musst schnell weiter. Und sie haben ihn dann bis nach Athen gebracht, während eben aber Silas und Timotheus aber noch in Berea geblieben sind. Und Paulus, als er dann in Athen angekommen ist, hat dann eben die ihn hergebracht haben, wieder zurückgesandt und hat gesagt, hey, schaut, dass bitte Silas und Timotheus so schnell wie möglich wieder zu mir nach Athen kommen. Aber deswegen hat er da erst mal ein bisschen Zeit gehabt und das ist dann eben, wo wir jetzt auch in unseren Predigttext einsteigen. Als Paulus dann eben in Athen auf die gewartet hat und ich möchte uns jetzt den ersten Abschnitt lesen und zwar zum ersten Punkt, also die Predigt, nur das Evangelium gibt Antwort auf alle Fragen des Lebens und im ersten Punkt haben wir eben die Fragen und Unsicherheiten des Lebens. Lasst uns gemeinsam Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 24 lesen. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, erkrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch ein Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde ist. Soweit erstmal. Wir hatten eben gerade gelesen, wie Paulus auf eben die beiden Brüder Silas und Timotheus wartet. Und als er so durch Athen gegangen ist, ist sein Geist ihm erkrimmt. Und warum? Wir haben es gelesen, weil er die ganze Stadt so voller Götzenbilder sah. Überall waren Tempel, wo irgendwelche Götter angebetet worden sind. Und es war eben damals so, dass in fast allen Städten Götzenstatuen, Bilder und Tempel standen. Und Athen war eine Stadt, die eben ganz besonders voll von diesen Götzenbildern war. Es ist so, dass die meisten Städten, die ja nicht ganz flach sind, selbst Osnabrück hat einen kleinen Hügel oder Berg genannt. Und so gibt es auch oder und gab es auch in anderen Stadtteilen damals immer Stadtteile, die eben weiter oben lagen oder auch wirklich einen Hügel. Und diese Oberstadt wurde Akropolis genannt. Und die Akropolis in Athen war eben die damals bekannteste und ist eben auch heute noch teilweise vorhanden und kann besichtigt werden. Und weil eben die Oberstadt in den Augen der Menschen dem Himmel so am nächsten war, war es eben der Ort, wo sie dann Höhlen gebaut, Altäre gebaut haben und andere Einrichtungen, um eben Göttern zu dienen und ihnen Opfer darzubringen. Und in Athen gab es dann eben oft in dieser Oberstadt dann nochmal einen besonderen Hügel, einen Felsenberg mit einer riesigen Tempelanlage, der dem Gott des Krieges Ares geweiht war. Und es war eben der sogenannte Areopag. Pag ist der Hügel und Ario eben der Gott des Krieges und deswegen Hügel des Ares. Und auf dem Areopag gab es aber auch einen großen, atemberaubenden Tempel der Stadtgöttin Athene. Und auf dem Hügel tagte eben der Hohe Rat, der dann eben auch irgendwie Areopag genannt war. Und deswegen war das auch der Ort, an dem Paulus dann die Rede vor den Athenern hielt, was wir uns dann gleich noch genauer anschauen wollten oder anschauen werden. Und auch interessant ist, dass der griechische Gott des Krieges Ares im Römischen der Gott Mars genannt wird. Und daher wurde der Hügel später auch Hügel des Mars oder im Englischen Mars Hill genannt. Und ganz nebenbei fand ich so super interessant, so entstand dann eben auch der Name der recht bekannten Gemeindebewegung, die mittlerweile leider aufgelöst oder beziehungsweise auch umbenannt worden ist. Aber weil eben die Verkündigung von Paulus auf dem Areopag so ein hervorragendes Beispiel ist, voll von Prinzipien, wie wir in der heutigen Zeit unter Menschen, die eigentlich überhaupt keinen Bezug mehr zu Gott haben, trotzdem das Evangelium verkünden können und ein Zeugnis für Gott geben können. Von daher finde ich, kann ich gut nachvollziehen, dass man die Gemeindebewegung auch Mars Hill nennen kann. Noch lasst uns jetzt zurück zum Text kommen. Wir hatten gelesen, dass Paulus in seinem Geist ergrimmt ist. Und wie gesagt, es war eben nicht ohne Grund, weil eben die ganze Stadt so voller Götter war. Sie hatten einfach einen Gott für alles, was man sich nur denken kann. Und wir können sagen, okay, ein Glück, dass wir jetzt nicht in so einem heidnischen Athen wohnen, sondern im katholisch-evangelisch geprägten Osnabrück. Hier steht ja zum Glück nicht an jeder Straße-Ecke irgendeine Götterfigur und es gibt auch keine Altäre, wo noch irgendwelchen Göttern geopfert wird. Aber wenn wir uns Gedanken drüber machen, dann müssen wir feststellen, dass sich unsere heutige Zeit doch nicht so sehr von der Zeit damals in Athen unterscheidet. Ich habe neulich von einer Begebenheit in den USA gelesen. Und zwar gab es dort eine Ausstellung über die indigene Kulturen, also über die Ureinwohner in Amerika, auch in Südamerika und auch darüber, was sie so für Gegenstände und vor allem auch was sie für Götzen hatten. Und da gab es eben einen Raum nach dem anderen und der war eben auch voll von abergläubischen Gegenständen und von Götzenbildern. Und ganz zum Schluss, am Ende der Ausstellung, gab es da noch einen Raum, der war ganz leer und in der Mitte stand nur eine Glasvitrine. Wenn man dann hingegangen ist und auf die Glasvitrine geschaut hat, dann stand da ein Schild und da stand dann drauf, das ist der Gott Amerikas. Was meint ihr, was war in der Glasvitrine? Es war ein Dollarschein. Und so hat man ganz plakativ vor Augen, dass auch wir heute noch unsere Götter haben in der heutigen Zeit, die wirklich angebetet werden. Auch bei uns ist Geld und Reichtum wirklich ein Gott. Und wie viele Menschen wären dazu bereit, sich dem Teufel zu verschreiben, wenn sie dadurch doch nur eine 1 Million Euro hinbekommen könnten? Wie viele Menschen stellen ihre Familien, auch Freundschaften, Gesundheit und so vieles zurück, nur an sehr, sehr viel Geld zu kommen? Und es gibt noch viele andere Dinge. Es gibt Ruhm und Ehre. Man macht vieles nur, um von anderen Menschen gesehen und von ihnen bewundert zu werden. Oder auch Gesundheit kann zu einem Götzen werden. Wie viele Artikel werden zu dem Thema verfasst und wie viel Zeit wird in Fitnessstudios oder sonst irgendwo verbracht, um den Körper zu stehlen? Die Bibel sagt mal, dass dort, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Und auch in unserer Zeit gibt es eben so viele Dinge, die uns so wichtig sind, dass wir fast alles dafür tun würden. Für manche ist es auch Ruhe und Sicherheit zu haben. So trifft man Vorkehrungen, man spart Geld, man schließt Versicherungen ab, man zieht in ein ruhiges Wohngebiet, um einfach nur dafür vorzusorgen, bis ans Lebensende alles in Ruhe und in Sicherheit genießen zu können. Oder das Aussehen kann Götze sein, die Kinder, das Auto, das Haus oder einfach nur das Leben zu genießen. Es gibt so viele Dinge, die in unserer heutigen Zeit wirklich angebetet werden und die wichtiger sind als es Gottes und als die Dinge, die er uns lehrt. Und ich denke, auch wir als Christen sind nicht davon gefreit, uns Götter zu machen, weil auch uns oft fleischliche Dinge wichtiger wären. Und interessant zu sehen, die Menschen damals und heute ist es ähnlich, die haben sich dann nicht mit den greifbaren Göttern, mit den Statuen, die sie alle hatten, dann zufrieden gegeben, sondern sie hatten irgendwie eine Ahnung, ja, vielleicht gibt es ja neben den ganzen Göttern, die wir uns ausgedacht haben, ja doch noch irgendwie ein höheres Wesen. Und deswegen hatten sie dem auch daneben die Statue gemacht, dem unbekannten Gott. Und Paulus hat ihm gesagt, hey, ihr Athener, ihr seid wirklich religiöse Leute, dass ihr auch noch so eine Statue habt. Und für mich das Interessante war, festzustellen, während Touristen nach Athen gekommen sind und so beeindruckt waren von dieser Stadt, von dieser Architektur, die riesen Anlagen, die ganzen Häuser, das ganze Wissen, was die hatten, die Gelehrten, Universitäten, die Kultur, der riesige Tempel, alles war so imposant für sie. Aber als Paulus es gesehen hat, ist ihm einfach nur schlecht geworden, als er den ganzen Götzendienst und die ganze Verderbtheit der Menschen sah. Wir lesen dann in Vers 17 und auch 18 weiter, wie Paulus dann begonnen hat, in Athen zu den Juden zu sprechen. Er hat erst zu den Juden gesprochen, ist dann auch auf den Marktplatz gegangen, was für uns heute so die Fußgängerzone war, wo er dann eben mit jedem gesprochen hat, der eben auf ihn zukam und zugehört hat. Und das hat sich so langsam rumgesprochen und dann kamen immer mehr Geistesgelehrte, Philosophen, um mit ihm zu diskutieren. In Vers 18 werden dabei, sag ich mal, zwei philosophische Strömungen explizit benannt. Das ist einmal die epikureische und die stoische Philosophen. Das ist eigentlich super spannend, aber trotzdem haben wir leider jetzt nicht so viel Zeit, um da wirklich tief drauf einzugehen, was jetzt für Ansichten hinter den beiden Strömungen steht, was sie vereint oder wo sie sich einig sind und wo sie sich eben gegenüberstehen. Doch nur ganz grob, um das Thema der Philosophie und auch der Gedanken, die Griechenland damals umgetrieben hat, zu verstehen. Es war eben in Griechenland, wo der Ursprung des Skeptizismus war. Die Philosophen damals, die begannen alles bisher Dagewesene zu hinterfragen und sie sagten, gibt es denn wirklich eine absolute Wahrheit? Gibt es eine Wirklichkeit, die jetzt für alle gültig ist? Das haben sie eben begonnen zu hinterfragen und sie haben eben die Menschen gelehrt und gesagt, hey, hört mal her, die Menschen, die sind gar nicht dazu in der Lage, wirklich zu begreifen, was eben Wahrheit ist und die Frage nach Wahrheit zu beantworten. Und insbesondere Sokrates war eben auch ein Wegbereiter des philosophischen Skeptismus und er stellte eben in Frage, dass der Mensch dazu in der Lage ist, eine letztlich gültige Wahrheit zu begreifen. Und dabei waren sich beide philosophischen Linien, die epikureische wie auch die stoische, in diesem Punkt einig. Aber es gab eben auch Unterschiede. Die epikureische Philosophie, der Begründer war Epikur, war hedonistisch ausgelegt. Das heißt, sie haben gesagt, damals eigentlich auf sehr moderater Weise, aber hey, Leute, ihr müsst ein komfortables, ihr müsst ein genussvolles Leben führen. Und ihr sollt euch auf die ganz persönlichen Freuden des Lebens ausrichten und das Leben in vollen Zügen genießen. Die Stoiker dagegen, benannt nach Stoa, was eine Säulenhalle in Athen war, wo sich eben die Gelehrten trafen, die waren der Meinung, dass die Welt durch ein Schicksal bestimmt ist und jeder muss eben seinen Platz in diesem Schicksal erkennen und einnehmen. Und wenn man dann sich in der Selbstbeherrschung einübt, ist man dazu in der Lage, sein Los so zu akzeptieren und eben das Beste dann aus seinem Leben zu machen. Da kommt auch die stoische Ruhe, was heute selbst in unserem Sprachgebrauch noch gebräuchlich ist. Aber dennoch waren, wenn man sich das anschaut, beide damaligen Philosophien nicht dazu in der Lage, den Menschen eine Wahrheit zu verkünden und die wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten. Es war vielmehr so, dass sie gesagt haben, die wichtigen Fragen des Lebens sind eigentlich unbeantwortet und die müsst ihr sogar zur Seite schieben und sonst würdet ihr euch nur beunruhigen. Und deswegen, hey, ihr Menschen, kommt, arbeitet, nehmt den Platz ein und genießt euer Leben ganz nach dem Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und wenn man so drüber nachdenkt, kommt uns das auch für unsere heutige Zeit ebenfalls bekannt vor. Auch heute schieben die Menschen die Frage nach der Wahrheit, die Frage nach dem Leben und auch nach dem Tod auf die Seite und versuchen stattdessen, sich dem Schicksal zu fügen und das Leben, so gut es geht, eben zu genießen, in aller Ruhe und mit allem möglichen Komfort. Doch Paulus zeigt uns hier, wie wir in diesem Umfeld vorgehen und eben als Apologeten ein Zeugnis von der Wahrheit geben können. Als Paulus begann, mit den Philosophen zu diskutieren und argumentieren, wird uns in Vers 19 bis 21 berichtet, wie sie ihn dann eben genommen haben und ihn dann vor den Areopag oder eben den Marcel geführt haben, um mehr von seiner Lehre zu hören. Wir lesen dann davon, denn die Menschen verbrachten mit nichts lieber die Zeit, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Und auch heute ist es eigentlich ähnlich. Wie viel Zeit wird damit verbracht, einfach immer nur die neuesten Nachrichten, die neuesten Theorien, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft oder vielleicht bei manchen auch nur die News aus der Bild-Zeitung zu hören und sich Gedanken drüber zu machen und seinen Kommentar dazu abzugeben. Doch das Problem damit ist, dass das Lesen von neuen Nachrichten eher hinderlich ist, um die Wahrheit vor Augen zu bekommen, weil dadurch die Augen ein Stück weit von Gott, von der Bibel abgewandt werden. Doch Paulus nutzt genau diese Dinge, die Neugier des Menschen nach neuem Wissen, aber eben auch ihre Religiosität, ihre unbeantworteten Fragen und ihre Unsicherheit, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und um ihnen dadurch Gottes Wort verkündigen zu können. Lasst uns nun zum zweiten Punkt der Predigt kommen, Gottes Antwort auf die Frage des Lebens. Ich will uns dazu die Verse 24 bis 34 lesen. Also davor hat eben der Text aufgehört, wo dann vor dem Altar berichtet, dem unbekannten Gott. Und dann sagt er noch in Vers 23b, nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde ist und nicht in Tempel, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertasten, wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Steinen gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun, weil er an einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Paulus beginnt seine Rede mit der Feststellung ihrer Religiosität. Er macht ihnen nochmals klar, dass jeder von ihnen irgendeine vage Vorstellung davon hat, dass es ihm ein höheres Wesen geben muss. Und auch heute ist es so, dass die Menschen sich irgendwie selber zum Gott gemacht haben und ihre ganzen Götzen anbeten, ihr Geld, ihre Karriere, ihre Ruhe oder was auch immer sie anbeten. Und doch haben die meisten oder alle ein Bewusstsein dafür, dass es irgendwie doch noch ein höheres Wesen oder irgendeine Art von Spiritualität geben muss. Und Paulus macht ihnen klar, dieses höhere Wesen, von dem ihr im Bewusstsein habt, es muss es irgendwie dann doch noch geben, das ist der lebendige Gott der Bibel. Und er beginnt seine Verkündigung eben damit, dass er sie über die allgemeine Offenbarung Gottes zum Nachdenken bringt. Er macht ihnen erstmal klar, dass Gott sich durch die Schöpfung geoffenbart hat und Zeugnis von sich gegeben hat und dass auch das Gewissen bezeugt, dass es einen Gott geben muss, der eben definiert, was richtig und was falsch ist. Und auch wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut oder das eigene Leben, dann muss man eben feststellen, dass eben nicht nur alles Schicksal ist, sondern dass das Leben bestimmt, sondern dass es eben einen Gott gibt, der einen Plan hat, den er souverän verfolgt. Wir lesen auch einmal davon, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben hat. Und wenn ein Mensch eben dann mal zur Ruhe kommt und Zeit hat, über das Leben nachzudenken, dann erkennt er, dass es einen Gott geben muss, der eben die Welt erschaffen hat und auch einen Plan für Menschen hat. Und das ist heute noch genauso wie damals. Denn auch heute machen sich Menschen immer wieder auch mal Gedanken darüber, ja, wo komme ich denn eigentlich her? Was soll ich hier auf dieser Erde und wo wird es für mich mal hingehen? Und wie Paulus sagt, sie tasten in gewisser Weise umher und sind auf der Suche nach Antworten. Und obwohl Gott eigentlich, wie Paulus sagt, jedem Einzelnen ganz nahe ist, können sie ihn dann doch nicht erkennen. Und daher wenden sich viele wieder entweder komplett von dem Gedanken ab und versuchen, Leben voll Freude zu genießen. Oder eben man flüchtet in irgendeine Religion, in eine Religiosität, um damit das Gewissen zu beruhigen, ohne jemals wirkliche Ruhe darin finden zu können. Doch Paulus zeigt ihnen dann auf, wie Gott eben alle Fragen des Lebens beantwortet. Er beginnt schon davor nochmal zu erklären, dass Gott der Schöpfer ist und fasst es dann aber nochmal gut zusammen. Und ich finde das so interessant in dem Zitat in Vers 28, was eigentlich von einem kretischen Dichter namens Epimenides ist. Und zwar sagt er da, und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben, wie eben wird dann auch erklärt, heißt eigentlich, oder könnte auch bewegen, und sind wir. Und das sind eben die großen Fragen des Lebens, ist ja nach, die Frage nach dem Leben, woher kommt das Leben? Dann auch die Frage nach dem Bewegen, nach ja, dem Lauf der Dinge und auch die Frage nach dem Sein. Und keiner der damaligen Philosophen war noch dazu in der Lage, diese Fragen glaubhaft zu beantworten, weil man gesagt hat, ja, es ist alles relativ, man kann sich da nicht so festlegen, aber die Bibel legt sich eben darauf fest und sagt und gibt Antwort auf die Fragen. Zum Ersten auf das Leben. Wo kommt das Leben her? War es nur ein kosmischer Unfall, ein sogenannter Urknall? Und stammen wir aus irgendeinem kosmischen Urschleim ab? Eigentlich aus dem Nichts? Wo man sich dann auch fragen kann, gerade auch als Philosophen, kann aus dem Nichts eine menschliche Würde entstehen? Und deswegen lehrt uns die Bibel hier etwas völlig an. Und gibt Antworten darauf und sagt, dass eben das Leben von einem ja aus sich selbst existierenden, von Anfang an existierenden Gott, von einem souveränen Gott kommt, der auch einen Plan damit verfolgt. Er sagt, unser Leben ist in Gott und das Leben wird von Gott gehalten. Wir leben in Gott. Und daher kommt die Würde des Menschen daher, dass wir von Gott abstammen und eben kein Produkt des Zufalls sind. Darum sind wir Menschen, die auch eine Würde haben, die respektiert werden muss. Und wenn man sich über das Thema Gedanken macht, dann ist es auch echt ein Stück weit absurd, auf wie viel Annahmen die Evolutionstheorie basiert, die schon einzeln, es gibt verschiedene Annahmen, und wenn man sich eine Annahme anschaut, dann sind die von der Unendlichkeit, dass das so passiert, die einzelne Annahme, schon so sehr klein. Und wenn man dann aber die ganze Evolutionstheorie in Summe beachtet, wo dann ganzen Annahmen noch wie Ketten ineinander passen müssen, dann ist es eine Theorie, die von der Wahrscheinlichkeit so unendlich gering ist, dass sie eigentlich eine völlige Unmöglichkeit darstellt. Und doch, obwohl sie so unglaubwürdig ist, möchten doch so viele Menschen daran glauben, um eben nicht an die einzig logische Alternative glauben zu müssen, dass es eben einen Gott gibt, der Schöpfer alles Lebens und auch aller Menschen ist. Der zweite Punkt, die Bewegung, der Lauf der Dinge. Der ganze Lauf der Dinge ist, wie der Prediger im Buch Prediger oder auch viele Philosophen treffen und sagen, nichtig. Menschen kommen, Menschen gehen und doch bleibt irgendwie alles beim Alten. Doch die Bibel sagt auch etwas anderes. Und zwar sagt sie, egal welche Veränderungen es gibt, egal wo wir hingehen, wie wir uns bewegen, es passiert in Gott. Gott ist der Ursprung jeder Veränderung, die Initialzündung, und er hält auch den ganzen Lebensfluss. Ohne ihn würde es gar keine Veränderung geben, es wäre keine Bewegung möglich. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, das gilt auch wirklich physikalisch, dass Gott alles in Bewegung hält. Es gibt ja die Theorie, die kennt ihr alle, das vom Drehkreuzprinzip oder beziehungsweise noch davor, viele Forscher sagen, alle Energie, die hier auf der Erde besteht, wurde letzten Endes durch einen Urknall freigesetzt. Und ja, das Drehkreuzprinzip sagt ja uns ja aus, dass alle Körper, die in Ruhe sind, erstmal in der Ruhe bleiben, und alle, die in Bewegung sind, die bleiben in Bewegung, bis eben eine außenstehende Kraft oder eben andere Naturgesetze darauf einwirken, um ihren Zustand eben dann wieder zu ändern. Und deswegen ist auch klar, dass eine außenstehende Kraft initial alles in Bewegung setzen musste und in Bewegung hält. Und das kann nicht der Urknall sein, sondern es ist eben der lebendige Gott. Und würde Gott damit aufhören, würde eben die ganze Welt mit allen ihren physikalischen Grundgesetzen im Nu zerfallen. Oder auch wenn wir uns Gedanken über das Sein machen, muss man sich ja wirklich fragen, wie kann aus dem Nichts etwas entstehen? Wenn es mal eine Zeit gab, in der wirklich nichts war, dann würde auch jetzt noch nichts sein. Im Englischen sagt man so schön, you can't get something out of nothing. Es geht nicht, dass wir aus dem Nichts heraus irgendetwas herausbekommen. Und wir selbst besitzen auch nicht die Macht des Seins. Ich kann von mir sagen, dass ich nicht von mir selbst aus entstanden bin, und ich habe auch nicht die Macht, irgendjemand entstehen zu lassen. Und deswegen auch auf die Frage des Seins ist die einzige Antwort, dass es eben einen ewigen Gott geben muss, der am Anfang alles Seins steht und der die Welt, so wie wir sie kennen, erschaffen haben muss. Und so hat eben Paulus den Athenern diese drei existenziellen Fragen des Lebens, über die sich die Philosophen so viel ausgetauscht und doch nie zu einem kleinen Punkt gekommen sind, beantwortet über und ihnen gesagt, die Antwort darauf ist eigentlich der selbstexistente und ewige Gott. Nur mit ihm können diese Fragen überhaupt beantwortet werden. Ansonsten, es gibt keine andere Alternative. Wenn ihr euch wirklich Gedanken darüber macht, das ist die einzige Antwort, oder das Einzige, was eine Antwort dazu geben können, ist, dass eben das Leben, auch die ganze Bewegung und auch das Sein aus einem selbstexistenten Gott, aus einem ewigen Gott kommen muss. Und die Philosophen hatten eben dagegen keine logischen und zufriedenstellenden Antworten auf die Lebensfragen. Und ich denke, auch heute hat sich das nicht geändert. Auch in den letzten Jahrhunderten konnte weder Philosophie noch Wissenschaft diese Fragen, die irgendwie doch jeden Menschen beschäftigen, ausreichend beantworten. Denn Gott ist eben die einzige Quelle allen Lebens und er allein hat die Macht, sie zu erhalten. Wir lesen dann in Vers 29, dass es eben, wenn wir wirklich uns bewusst machen, dass es Gott ist, der die Welt erschaffen hat, dass es dann keine gute Idee ist, irgendwelche Gegenstände, oder dass es nicht nur eine gute Idee ist, sondern dass es einfach dumm ist, Gegenstände anzubeten, die von Menschenhand gemacht sind. Und genauso wenig ist es eben eine gute Idee, wenn man weiß, es gibt einen Gott, der die Erde erschaffen hat, der einen gewissen Plan verfolgt und es gibt eine Ewigkeit, dann ist es keine gute Idee, auch in unserer Zeit nicht ganz die Götter anzubeten, allein nach Reichtum, nach Ruhm, nach Macht, nach Gesundheit, Schönheit, Komfort oder was auch immer zu trachten, wenn wir wissen, dass irgendwann jedes Geschöpf vor dem Schöpfer Rechenschaft abgeben muss für die Dinge, die er im Leben getan hat. Und das ist eben, worauf Paulus als nächstes eingeht, dass wir als Geschöpfe unserem Schöpfer Rechenschaft abgeben müssen. Ich lese uns nochmal die Verse 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Obwohl Gott, und das wissen wir aus der Bibel, ein eifersüchtiger Gott ist, der eigentlich nicht duldet, dass Menschen andere Wesen, andere Götter anbetet, er ist dennoch unglaublich geduldig über all das sündige Verhalten der Menschen und er hat es so lange zugelassen, ohne die Menschheit endgültig zu richten. Gott hat es zugelassen, dass so viele Menschen sich so viele Götter erdacht haben, dass so viele Menschen Tag aus, Tag ein Götzen anbeten, die sie sich selber erschaffen, aber ihn als einzig wahren Gott verworfen und seine Gebote missachtet haben. Und doch sagt uns Paulus klar, es wird ein Tag kommen, an dem alle Menschen gerichtet werden. Und ich denke, hierin unterscheidet sich die Verkündigung von Paulus von der Verkündigung von vielen heute typischen Evangelisten, die eben dazu einladen, hey Menschen, kommt zu Christus, er hat euch lieb. Weil das Problem allein schon mit der Einladung ist, oder mit dem Beispiel der Einladung, dass man eine Einladung ablehnen kann, ohne dass es wirklich zu Konsequenzen führt. Wenn ich jemanden zum Geburtstag einlade und sage, ja, nett, aber ich kann nicht, ist es nicht schlimm. Aber Paulus sagt uns in Vers 30, dass Gott den Menschen befiehlt, das ist ein Befehl, Buße zu tun. Das heißt, man kann sich nicht einfach eine andere Religion oder einen anderen Glauben aussuchen und damit glücklich werden. Nein, Gott hat einen Tag und der Tag steht wirklich, wenn man so will, in Gottes Kalender ausgesucht und an diesem Tag wird die ganze Welt gerichtet werden. Und wir lesen eben weiter, dass Gott Jesus Christus zum Richter bestimmt hat. Und Gott hat eben das vor den Augen der Menschen beglaubigt, dass Jesus der wahre Richter ist, indem er ihn vor den Augen der Menschen aus den Toten auferstehen ließ. Und wenn wir uns andere Religionen anschauen, dann müssen wir feststellen, dass eigentlich alle religiösen Führer tot sind. Doch Jesus Christus, er lebt und er sitzt zur Rechten Gottes. Und er ist eben der einzige Weg, dem Gericht zu entkommen. Nur wenn wir zu Christus fliehen und ihm gehorchen, können wir eben vom Gericht verschont werden. Weil eben Christus das Gericht bereits für die auf sich genommen hat, die ihm folgen und die sein sind. Wir können uns jetzt natürlich fragen und sagen, hey, ist es denn fair, dass es nur diesen einen Weg gibt, der zu Gott führt? Doch wenn wir darüber nachdenken, müssen wir auch erkennen und sagen, hey, Gott hätte eigentlich überhaupt gar keine Rettung zur Verfügung stellen müssen, weil keiner hat es verdient. Es ist eben nur Gnade. Und Gott hat sich diesen Hals Plan ausgedacht, Menschen erwählt und durch Christus errettet, um seinen Namen groß zu machen. Christus wurde dadurch geehrt. Er hat ihn aus den Toten auferstehen lassen und hat Christus zum König der Könige und zum Herrn der Herren gemacht. Und nun macht Paulus seinen Zuhörern klar, guck mal, ihr seid seine Geschöpfe und es ist eure Pflicht, zu ihm umzukehren und Buße zu tun und Christus nachzufolgen. Und dabei ist es auch wichtig festzuhalten, dass Buße eben nicht dasselbe wie Bereuen ist. Viele Menschen bereuen viele Dinge. Doch das Bereuen ist immer auf den Menschen selber ausgerichtet und egoistisch. Man bedauert und ärgert sich darüber, dass Dinge nicht anders gelaufen sind oder dass man sie nicht anders gemacht hat. Doch die Buße, wie sie uns in der Bibel berichtet wird, ist eben auf Gott ausgerichtet und sie beinhaltet eine echte Umkehr. Eine Abscheu vor der Sünde, eine Abscheu eigentlich vor sich selber und eben eine Hinwendung zu Christus als dem einzigen Retter. Wir lesen hier ab Vers 32, wie die Menschen darauf reagiert haben. Als Paulus ihnen eben das Evangelium, als er ihnen von Christus, von ihrer Sünde, von Tod, von Gericht und der Auferstehung der Toten verkündigt hat und von dem ewigen Leben, dann gab es welche, denen hat Gott die Augen geöffnet und die hören auf Paulus und sie wurden gläubig. Und andere, die sind hingegangen und haben ihn verspottet und ausgelacht. So ist es eben, dass die Nachricht vom Kreuz Menschen trennt. Obwohl das Wort Gottes und eben das Wort vom Kreuz die absolute Wahrheit ist, gibt es Menschen, die werden sie niemals verstehen und niemals daran glauben. Es ist so, dass wir Menschen häufig die Lüge der Wahrheit bevorzugen. Das Problem mit der Wahrheit ist, die Wahrheit, die verurteilt uns. Sie offenbart uns, wer wir wirklich sind und wer Gott ist. Und wir haben nichts vom Gericht der Athener oder des Mars oder ein anderes Gottes zu befürchten, aber das Gericht Gottes müssen wir fürchten. Doch die Menschen, sie verdrängen diesen Gedanken und hängen lieber der Lüge an. Und so ist es eben allein Gottes Gnade, wenn Gott uns durch seinen Geist die Augen öffnet und uns zu Jesus führt, unsere Knie vor ihm beugen lässt und uns zur Buße führt und uns hilft, ihm im Gehorsam nachzufolgen. Denn es ist eben Christus allein, der retten kann und so wird eben das Wort vom Kreuz zu Gottes Kraft für alle, die an ihn glauben und ja, denen ewiges Leben dadurch verdienen wird. Ich möchte zum Schluss kommen. Paulus gibt uns im heutigen Predigtabschnitt ein hervorragendes Beispiel mit Prinzipien, wie man Menschen, die fern von Gott sind, Gottes Wort verkünden kann. In der Zeit, als ich in Innsbruck studiert hatte, hatte ich einen Freund, der war ähnlich wie Fritz, er konnte sehr gut mit Menschen argumentieren und dann eben auch auf das Evangelium zu sprechen kommen. Und so haben wir uns immer wieder mit verschiedenen Bekannten, auch aus meinem Freundeskreis, einfach auf ein Bier getroffen, um uns nett zu unterhalten. Und ich habe dabei festgestellt, dass es wirklich jeder Mensch, auch wenn er im ersten Moment gar nicht danach aussieht, wenn man das gar nicht vermutet, aber doch jeder Mensch macht sich Gedanken über das Leben, auch über den Sinn des Lebens und über die Ewigkeit. Und deswegen hat man bei jedem Menschen auch einen Ansatzpunkt, um über Gott zu sprechen. Häufig beginnt es ganz automatisch bei der allgemeinen Offenbarung Gottes, bei der Schöpfung oder dem Gewissen, dem Lauf der Dinge, wo wir Menschen klar machen können, guck mal, Mensch, schau dich doch um, schau dir die Schöpfung an, überleg dir, was das mit deinem Gewissen auf sich hat, egal worüber du dir Gedanken machst, es führt letzten Endes dazu, dass es eben einen Gott geben muss. Und wir können ihnen eben wie Paulus aufzeigen, dass es außerhalb der Bibel keine zufriedenstellenden Antworten auf diese existenziellen Fragen des Lebens gibt. Vielmehr bleiben sie unbeantwortet. Das Einzige, was uns eben Philosophen anbieten können, ist den Fragen aus dem Weg zu gehen und so viel wie möglich Freude zu genießen, ohne dabei wirklich glücklich werden zu können oder sich eben einer Religion hinzugeben, ohne darin jemals Ruhe finden zu können. Und von diesem Punkt aus können wir dann auf die Bibel und auf Gottes Wort, auf die spezielle Offenbarung verweisen. In der Bibel offenbart uns Gott seinen Charakter, seinen Plan und seinen Willen. Sein Wort bestätigt uns, was unser Gewissen ohnehin klar macht, dass eben jeder Mensch ein Sünder ist. Und es zeigt uns eben auch auf, dass es dass Gott ein gerechter Richter ist. Gott musste das ganze Gericht über unsere Sünde auf Jesus abwälzen. Und nun kann Jesus der Erlöser sein, der von Sünde befreit. Oder er kann der gerechte Richter sein, der Sünde gerecht bestraft und auf ewig verdammt. Die Buße, zu der Paulus aufruft, ist eben der Schlüssel dazu, Jesus anzugehören und an seiner Erlösung teilhaben zu können. Und weil wir wissen, dass nur Gott es ist, der die Augen dafür öffnen kann, muss es eben auch unser inständiges Gebet sein, wenn wir Gottes Wort oder das Evangelium weitergeben, dass Gott doch auch wirklich an den Herzen der Menschen wirkt und ihnen das Licht des Evangeliums in ihren Herzen immer noch aufleuchten lässt. Und zum anderen ist der Predigtabschnitt für mich nochmal ein großes Zeugnis dafür, dass das Zeugnis der Bibel, dass es wahr ist, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass es die Wahrheit ist, dass es auch unseren Glauben stärkt. Ich habe mir irgendwie neu wieder vor Augen geführt bekommen, dass es wirklich nur Gott und nur durch das Evangelium alle Fragen des Lebens beantwortet werden können und dass in Christus nur alle Fülle des Lebens verborgen ist. Und daher ist es auch für uns so wichtig, dass wir Christus mit unserem Leben anbeten und alle anderen Dinge, die eben zu wichtig für uns wären, dass wir sie hinten anstellen oder vielleicht auch mal ganz verwerfen. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott und nur ihm gebührt alle Anbetung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.